Das Problem sind Männer. Keine Frau hat nachts Angst auf der Straße, wenn sie migrantischen Frauen begegnet. Mhm. Sondern sie hat Angst, wenn sie Männern begegnet, egal ob die migrantisch sind oder nicht. Und das muss man auch ganz klar benennen. Das wird dann immer so ein bisschen suggeriert, die Frau ist ja auch schon selber schuld. Ne? Also er war so verzweifelt, weil sie ihn abblitzen ließ. Nein, verdammt nochmal. Und genau dieses Framing, dem will ich auch mich entgegenstellen. Das ist ein Teil des Problems. Wir werden die Schuldenbremse nicht für einzelne Teilbereiche lockern, weil das, was gerade passiert, ist, dass ein Blankoscheck für Rüstung ausgestellt wird, aber alle anderen wichtigen Bereiche, Investitionen beispielsweise in Bildung, in Klimaschutz, in Gesundheit, in sozialen Wohnungsbau, das wird überhaupt nicht mitdiskutiert. Aber das, was jetzt passiert, ist zu sagen, hey, ne, sagt Friedrich Merz, vertraut mir einfach, wir machen dann schon was Sinnvolles damit. Nee, tut mir leid, ich traue Friedrich Merz eher nicht so sehr.
Wenn man eine absolute Mehrheit hat, dann kann man
das
sich auch
machen. Das würden wir machen, die absolute Mehrheit.
Ich will ja nur die Chance.
Die absolute Mehrheit ist immer die Hälfte.
Also ich eine totale absolute Mehrheit.
Das haben sich jetzt.
Es gibt eine absolute Mehrheit. Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Absolute Mehrheit. Ich bin Jan Schippmann und ich lehne mich mal aus dem Fenster. Die Politik hat lange nicht mehr so einen Shootingstar gesehen wie meinen heutigen Gast. Heidi Reichenick hat einen massiven Anteil daran, dass es die Linke wieder in den Bundestag geschafft hat. An alle, die jetzt mit Video zuschauen und nicht nur lauschen, wundert euch nicht, dass ich mich kurz vor dem Gespräch nochmal aus dem Die-da-oben-Studio melde. Momentan dreht sich politisch alles sehr schnell weiter, deshalb noch eben kurz Kontext zu ein paar Dingen, die sich aktuell in entwickelt haben. Union, SPD und Grüne haben noch mit ihrer Zweidrittelmehrheit im alten Bundestag die Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben und einige andere Bereiche gelockert. Dazu soll es ein Sondervermögen von 500 Milliarden Euro für Investitionen in die Infrastruktur geben und 100 Milliarden davon sollen für Klimazwecke genutzt werden. Im Sondierungspapier von Union und SPD steht aber auch, dass im Laufe des Jahres eine weitere Reform der Schuldenbremse passieren soll und da wird dann auch die Linke für benötigt. Spannende Zeiten. Jetzt aber zu unserem Gast. Heidi Reichenick ist beflügelt durch ihren TikTok-Fame zum neuen Gesicht der Linkspartei geworden und hat das Image des Ladens ordentlich auf den Kopf gestellt. Früher eher so Opa-Partei, heute die Stimme vieler junger Leute. Aber gilt auch hier der alte Satz, don't believe the hype? Wie viel kann die Linke aus der Opposition heraus überhaupt ausrichten oder will sie vielleicht in Zukunft sogar mal regieren? Finden wir heute raus.
Herzlich willkommen zurück bei uns im Podcast, Heidi Reichenick.
Moin, freue mich wieder hier zu sein.
Ich frage mich ja, wie satt haben Sie es eigentlich mittlerweile über TikTok zu reden?
Gar nicht, weil auf TikTok immer noch ganz viele wundervolle Menschen sind, über die ich dann auch reden kann.
Ich muss sagen, heute wird das nur am Rande vielleicht ein Thema sein, weil wir haben hier ja auch schon im Podcast ausgiebig darüber gesprochen, vor über einem Jahr, als Sie zuletzt zu Gast waren. Deswegen an alle da draußen, you heard it here first. Seitdem hat sich viel verändert. Die Linke hat sich von einer 3%-Partei wieder zu einer ernstzunehmenden politischen Kraft entwickelt. Gab es einen spezifischen Moment, an dem Sie zum ersten Mal gemerkt haben, boah, hier bewegt sich so richtig was?
Ich würde das so ungefähr auf den Bundesparteitag im Oktober datieren, weil es da nochmal eine ganz andere Stimmung gab, weil es da ganz andere Überlegungen gab, wie man jetzt vorgeht, dass man ganz klar sagt, wir fokussieren uns auf Themen und vor allen Dingen, wir gehen an die Haustüren, wir machen unsere Infostände, wir machen unsere Sozialberatung, wir bieten konkrete Hilfe an und von da an wusste ich, hey, wir haben wieder eine richtig große Chance.
Ich erinnere mich an den Tag, da haben wir uns noch gesehen, haben wir noch Interviews geführt. Ich glaube, wir waren beide heavy auf Aspirin-Komplex, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Big Medi-Night Aspirin-Komplex.
Lief. Aber da war auf jeden Fall eine sehr optimistische und auch, ich muss sagen, fast ausgeglichene Stimmung für einen Linke-Parteitag. Normalerweise ist das eher eins unter Feldschlacht, so ein bisschen. Und da hatte ich schon irgendwie das Gefühl, dass da zumindest sich was in eine gewisse Richtung entwickelt. In den Umfragen sah es da aber auch noch böse aus. Ist irgendwann auch so ein bisschen so eine Panik hochgekrochen, dass man gedacht hat, oh, wieso bewegt sich da denn nichts?
Also ehrlicherweise, wir waren so am Boden, wir wussten, es kann ja nicht mehr schlimmer kommen. Da konnte man natürlich auch ein bisschen befreiter aufspielen. Dann hatten wir unsere drei Silberlocken, die gesagt haben, alles klar, es sieht zwar nicht gut aus, aber wir gehen da nochmal rein, wir kämpfen um die Direktmandate. Das hat natürlich auch in der Partei nochmal Motivation ausgelöst. Das hat uns auch Aufmerksamkeit verschafft, muss man ja auch sagen. Für die Medien waren wir ja nicht sonderlich interessant. Ich kann das ja auch nachvollziehen. Danach waren wir das schon. Es war immer mit so einem Lächeln und so ein bisschen nach mal gucken, was die Linken da treiben. Und dann hat sich das in den nächsten Monaten wirklich beeindruckend entwickelt. Also wir waren ja an über 600.000 Haustüren im Wald. Wir haben da mit den Menschen geredet und vor allen Dingen auch zugehört und eben gesagt, wir machen eure Probleme, die Lösung eurer Probleme zum Kern unserer Politik und dann sind wir halt rausgegangen mit Mietendeckel, Investitionen in den sozialen Wohnungsbau und Mehrwertsteuer auf Lebensmittel, also Grundnahrungsmittel, Hygieneprodukte und ÖPNV streichen und dann haben wir immer und immer und immer wieder über die gleichen Themen gesprochen. Wir konnten selber schon nicht mehr hören, aber so ist es angekommen und so konnten wir die sozialen Themen setzen und das hat uns auch diesen Erfolg beschert. Davon bin ich überzeugt, weil wir auch die einzigen waren, die das wirklich in dieser Klarheit gemacht haben.
Wie dankbar sind Sie im Nachhinein, Sarah Wagenknecht, dass sie von alleine gegangen ist und einen ganzen Batzen an, ich sag mal, extravaganter Abgeordneter mitgenommen hat?
Ich sag mal so, in dem letzten Jahr konnte die Linke sich wieder finden und auch wieder zu dem zurückkehren, wofür sie eigentlich mal gegründet worden ist, nämlich die Interessen der Mehrheit zu vertreten, für eine soziale Politik zu kämpfen, ohne die Menschen aufzuspalten, ohne eine Gruppe gegen die andere aufzuspielen. Und das haben wir sehr gut gemacht.
Wann haben Sie das letzte Mal mit Sarah Wagenknecht gesprochen?
Man grüßt sich, wenn man sich noch sieht, aber das findet ja jetzt nicht mehr so oft
längeres
statt.
Gespräch?
Seit der Ausgründung des BSW nicht mehr.
Das ist eine Weile her.
Das ist richtig.
Die Linke war ja noch nie eine übertrieben junge Partei, weder von der Wählerschaft noch vom Personal. Von knapp unter 40 Abgeordneten waren Sie, als Sie 2021 in den Bundestag eingezogen sind, die Jüngste, und da waren Sie auch schon über 30.
Das war wirklich peinlich. Also dann immer die Jüngste zu sein, während da die anderen Mitte 20 sind, ja, und dann stand man da und dachte sich so, okay, ich bin Berufsjugendliche, das habe ich gut gemacht, glaube ich, aber ich bin echt froh, dass wir da jetzt ganz viele andere tolle junge Abgeordnete haben.
Jetzt sieht es nämlich ganz anders aus. Also bei jungen Menschen mit Abstand die meisten Stimmen geholt, und Sie stellen jetzt auch den jüngsten Abgeordneten des neuen Bundestages. Wie hat die Verjüngung funktioniert? Und sagen Sie jetzt nicht nur TikTok.
Nein, also wir haben ja unsere Themen stärker in den Fokus gesetzt. Natürlich konnten wir das über TikTok und Instagram kommunizieren, aber wir haben vor allen Dingen auch jungen Menschen ein Angebot gemacht und ganz klar gesagt, wir setzen uns für eure Interessen ein. Und interessanterweise haben junge Menschen ähnliche Interessen wie ältere Menschen, nämlich, dass sie sich die Wohnung leisten können, dass sie ihren Lebensmitteleinkauf bezahlen wollen, dass in Bildung investiert wird, dass in die Infrastruktur, in den ÖPNV investiert wird, dass es ein Krankenhaus in der nächsten Stadt gibt, dass es in den Klimaschutz Investitionen gibt. Und da haben wir gute Konzepte vorgelegt und damit konnten wir auch überzeugen.
Dann würde ich mal sagen, wir haben viel vor. Wir gehen rein ins erste Thema.
Getötet, weil man eine Frau ist. Das sind Femizide. Das aktuelle Bundeslagebild des Bundeskriminalamts zeigt alarmierende Zahlen. 2023 wurden 360 Mädchen und Frauen in Deutschland getötet. Doch die Erfassung dieser Verbrechen ist lückenhaft und irreführend. Und es fehlt weiterhin eine einheitliche Definition von Femiziden. Was kann Deutschland tun, um Gewalt gegen Frauen effektiv zu bekämpfen? Und was können wir da von unseren europäischen Nachbarn lernen?
Kurz vorweg, wir reden jetzt über sexualisierte Gewalt und Femizide. Hier einmal der Hinweis, dass es für manche sehr belastend sein kann. Falls ihr selbst Gewalterfahrung gemacht habt, findet ihr in den Shownotes weitere Infos und Unterstützung. Vor kurzer Zeit war wieder Weltfrauentag oder feministischer Kampftag, und ob Firmen oder Politikerinnen und Politiker, alle posten dann ihre Slogans und Statements, und direkt danach wird es bei vielen wieder ganz dünn. Und immer wieder hört man in Gesprächen, Deutschland kommt seiner Verantwortung in dem Bereich einfach nicht nach. Welche Rolle nimmt das Thema Gewalt gegen Frauen und insbesondere Femizide in Ihrer Arbeit als Politikerin ein?
Also alles, was das Thema Frauenpolitik betrifft, ist für mich natürlich ein zentraler Faktor. Ich war ja auch frauenpolitische Sprecherin und ich habe mich mit diesen Themen auch schon in der Kommunalpolitik auseinandergesetzt. Und gerade das Thema Gewalt gegen Frauen, das so präsent ist, ja, und wo man jedes Mal, jedes Jahr wieder über die Zahlen redet, meistens ja am 25.11., am Tag gegen Gewalt an Frauen, dann sagen alle, wie schlimm das ist. Und es ist aber nichts Neues. Also es sind keine Entwicklungen, die uns jetzt alle überraschen müssen. Die Zahlen sind bekannt, was da passiert, ist bekannt. Wir wissen auch, dass es eine riesige Dunkelziffer gibt und trotzdem wird nahezu nichts gemacht. Also wir haben die Istanbul-Konvention unterzeichnet, aber wir kommen diesen Verpflichtungen nicht nach. So, und jetzt gibt es dieses Gewalthilfegesetz, und dafür hat sich die letzte Regierung noch kräftig auf die Schulter geklopft, aber das gilt erst ab 2032. Da gibt es dann einen Rechtsanspruch. Was bedeutet das? Ich kann meinen Frauenhausplatz einklagen. Na super. Wenn ich aber aus einer gewaltvollen Beziehung fliehen muss, noch mit den Kindern, wenn ich gar nicht weiß, wo ich hin soll, wenn ich gerade so überfordert bin, so viele Themen habe, dann muss ich auch immer noch weiter um diesen Platz kämpfen. Und auch die Finanzierung, die ist ja bei weitem nicht gesichert. Mhm. Also, das klingt nett, aber das reicht einfach nicht. Wir sagen eben ganz klar, wir müssen die Strukturen ausfinanzieren. Und vor allen Dingen muss das für alle Frauen gelten. Weil dieses Gewalthilfegesetz, da musste ja dann die Zustimmung der Union erkauft werden. Die FDP hat ja gesagt, wir machen das nicht.
Ist auf den letzten Drücker noch verabschiedet worden.
Genau. Und was hat die Union zur Bedingung gemacht? Dass vor allen Dingen Transfrauen da eben nicht in diesen Schutz einbezogen werden. Das ist das erste riesige Problem. Und dass eben auch Frauen mit unsicherem Aufenthaltsstatus nicht einbezogen werden. Also man merkt einfach, die Solidarität mit Frauen oder der Schutz von Frauen für die Union hat ja Grenzen, wenn es eben um Transfrauen oder um Frauen geht, die hierher geflüchtet sind. Und das geht nicht.
Auf konkrete Maßnahmen kommen wir da gleich zu sprechen. Wissen Sie, wie oft das Wort Femizid im Wahlprogramm der Linken vorgekommen ist?
Weiß ich ehrlicherweise nicht.
Nicht ein einziges Mal.
Durchaus möglich, weil dieses Wahlprogramm deutlich kürzer war als das, was wir sonst geliefert haben, weil wir in der Kürze der Zeit natürlich ganz viel einfach zusammenkopiert haben. Aber wir haben das als Thema im Blick und auch immer gesetzt.
Hm. man muss sagen, dass die Wahlprogramme der Linken trotzdem immer sehr viel länger sind oft als andere Wahlprogramme. Das kann man auf jeden Fall nicht vorwerfen, dass da zu wenig drin steht. Lassen Sie uns mal ein bisschen auf die Zahlen gucken. Das BKA hat im November ein Bundeslagebild geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichtete Straftaten herausgegeben. Wenn man da reinschaut, liest man aber, bislang fehlt eine bundeseinheitliche Definition von Femiziden. Wie kann man denn effektiv eine Situation beschreiben und analysieren, wenn man sich nicht einmal einig ist, was man genau diskutiert?
Ja, deswegen fordern wir natürlich genau wie viele AktivistInnen, wie viele Verbände und Vereine, dass genau das endlich passiert, dass es eben auch gesondert ausgewiesen wird und dass eben ganz klar ist, dass wenn eine Frau ermordet wird, weil sie eine Frau ist, das auch als Femizid benannt wird. Und das Problem ist ja oft, dass genau das nicht passiert, auch in den Medien, muss ich an dieser Stelle kritisch anmerken. Da geht es oft um Begriffe wie Beziehungstat oder Familiendrama.
Ehrenmord gibt es ja auch gerne.
Eifersuchtsdrama. Und es wird dann immer so ein bisschen suggeriert, die Frau ist ja auch schon selber schuld. Ne? Also er war so verzweifelt, weil sie ihn abblitzen ließ. Nein, verdammt nochmal, es ist ein Mord.
Er wusste nicht mehr, was er tat.
Richtig. Und genau dieses Framing, dem will ich auch mich entgegenstellen. Das ist ein Teil des Problems.
Vielleicht mal ganz kurz for the record, was verstehen Sie persönlich unter einem Femizid?
Ein Femizid ist ein Mord an einer Frau, weil sie eine Frau ist, wenn sie aufgrund ihres Geschlechtes ermordet wird.
Das Lagebild vom BKA hat jetzt aber einfach mal alle Tötungen an Frauen als Femizide gewertet, also mit ganz wenigen Ausnahmen von unterstütztem Selbstmord und ich glaube zwei Raubmorden. Dann ist man auf 360 Tötungen gekommen. Das Familienministerium hat dann daraus gemacht, fast jeden Tag ein Femizid in Deutschland, und auch die Linke hat sich diese Zahl zu eigen gemacht. Warum kann man bei so einem wichtigen Thema denn noch immer keine belastbaren Zahlen nennen?
Ich denke, das liegt vor allen Dingen daran, weil natürlich immer die Frage im Raum steht, warum ist eine Gewalttat passiert? Was sind die Hintergründe? Und weil bisher auch einfach zu wenig Fokus darauf war. Also man hat sich bisher zu wenig Gedanken gemacht, wie kann man dieses Lagebild erfassen und wie kann man das auch so aufbereiten, dass den Leuten bewusst ist, was da eigentlich passiert. Und genau das muss sich eben ändern.
Welche konkreten politischen Maßnahmen würden Sie mit der absoluten Mehrheit umsetzen, um wirklich im Kampf gegen Femizide voranzukommen?
Also wenn wir erstmal damit anfangen, dass wir diesen Begriff benutzen und dass wir eben dieses Lagebild schaffen, wäre damit die Basis schon mal gelegt. Dann brauchen wir ein Gewalthilfegesetz, das eben keinen individuellen Rechtsanspruch umfasst, sondern wirklich Strukturen fördert. Das heißt, ich muss in Prävention investieren, also in Beratungsstellen. Ich muss die Frauenhäuser ausbauen und ausstatten, also muss da die über 13.000 Plätze, die fehlen, endlich schaffen. Muss vor allem auch dafür sorgen, dass keine einzige Frau mehr für einen Frauenhausplatz selbst zahlen muss. Wir haben eine Anfrage gestellt als Linke, also ich auch damals konkret, und haben herausgefunden, dass jede vierte Frau für diesen Frauenhausplatz selber zahlen muss. Zwischen 7 und 53 Euro am Tag. Das war damals sogar in der Tagesschau, weil das vielen einfach überhaupt nicht bekannt war.
Werden die dann weggeschickt, wenn die das Geld nicht haben?
Die meisten Frauenhäuser machen das nicht, weil es sind ja oft autonome Frauenhäuser, die ja auch eine gewisse Historie haben, aber die müssen natürlich schauen, wie sie dann an dieses Geld rankommen. Also auch die müssen ja schauen, wie sie sich finanzieren, weil es eben genau diesen bundeseinheitlichen Rahmen nicht gibt. Jetzt hat man mit dem Gewalthilfegesetz diesen individuellen Rechtsanspruch geschaffen, aber ich sage ganz klar, wir als Linke sagen ganz klar, das reicht so nicht. Wir haben auch einen Rechtsanspruch auf dem Kita-Platz und wir sehen ja, wie wunderbar das funktioniert. So, es ist für mich immer so vorgeschoben, um zu sagen, ja, wir machen ja irgendwas, so geht das nicht. Und da müssen auch viel mehr Mittel rein. Also es gibt verschiedene Berechnungen, dass man zwischen 800 bis Millionen bis 1,6 Milliarden pro Jahr braucht, um diese Infrastruktur aufzubauen und zu unterhalten. Aber es gibt eben auch die wissenschaftlichen Berechnungen, die zeigen, dass Gewalt gegen Frauen pro Jahr 54 Milliarden Euro Folgekosten bedeutet. Das heißt, selbst wenn man aus irgendeinem Grund Wirtschaftlichkeit vor das Recht von Frauen vor Gewalt stellt, dann muss man immer noch anerkennen, dass diese Rechnung einfach nur zeigt, wir müssen da reingehen. Und vor allen Dingen, diese Kosten werden ja gerade getragen, eben von den betroffenen Frauen, von ihren Kindern. Und ich finde, es ist wirklich Zeit, dass die Gesellschaft da umdenkt und vor allen Dingen, dass auch die Politik umdenkt, die ja leider viel zu sehr männlich geprägt ist. Wir haben ja über 2/3 Männer wieder im Bundestag.
Ich glaube, wir wollen das nicht ökonomisch bewerten.
Richtig, aber das sind leider genau die Debatten, die ich führen muss.
Aber wenn sich jetzt die Menschen, die das hier hören, gerade fragen, warum verursacht das so viele Kosten? Können Sie da ein Beispiel nennen?
Naja, also die Beratungsstellen, ich brauche natürlich die Räumlichkeiten, ich brauche das Fachpersonal, das natürlich entsprechend auch nach Tarif bezahlt werden soll. Also auch gerade in den Frauenhäusern, da sind ganz tolle engagierte Menschen, da brauchen wir eigentlich viel mehr Personal, vor allen Dingen auch, um sich um die Kinder und Jugendlichen zu kümmern, die ja oft mitkommen mit den betroffenen Frauen. Und das sind natürlich hohe Kosten, vor allem wenn wir eben sehen, wie hoch die Fallzahlen sind. Also zum einen haben wir Femizide, aber eben Gewalt gegen Frauen ist ja nochmal ein ganz anderer Bereich. Und da gibt es ja auch ein riesen Dunkelfeld, das niemals in irgendwelchen Polizeistatistiken auftaucht. Wir müssen vor allen Dingen auch schauen, dass wir das Thema digitale Gewalt besser angehen, dass es Fortbildung gibt für die Menschen, die in dem Bereich arbeiten, dass da Unterstützung da ist, auch dass diese Frauen, diese Kinder und Jugendlichen eine neue Wohnung finden. Da kommen wir auch wieder an diese ganzen sozialen Fragen. Ne? Oft fehlt auch zum Beispiel Wohnraum. Und auch Barrierefreiheit zum Beispiel. Also da haben wir auch ein Riesenproblem, weil gerade Frauen mit Behinderung sind deutlich häufiger von sexualisierter Gewalt betroffen als Frauen ohne Behinderung. Auch ein Thema, über das ganz wenig geredet wird. Und auch für die müssen die Strukturen geschaffen werden. Also ja, das kostet Geld, aber diese dauerhafte Ausrede, die wir ja immer hören, es sei kein Geld da, das zählt nicht.
Immer wieder hört man vom Einsatz von elektronischen Fußfesseln, um Gewalttäter zu kontrollieren. In Spanien ist das zum Beispiel schon im Einsatz. Dadurch werden Täter per GPS überwacht und Betroffene werden gewarnt, wenn sich der Täter nähert. Ist das für Sie eine gute Methode?
Ja, da gibt es ja berechtigte Kritik beispielsweise auch vom Deutschen Juristinnenbund, weil die sagen, es wird ganz oft nur über diese Fußfesseln geredet, aber es wird zu wenig auf den individuellen Fall geschaut und es wird zu wenig in eine allgemeine Präventionsstrategie eingebettet. Also worüber wir eigentlich reden sollten, ist vor allen Dingen auch Täterarbeit. Weil auch das ist ein Thema, was oft viel zu kurz kommt, dass ich ja mit den Männern oder auch teilweise mit den Jungs, die eben Gewalt ausüben, arbeiten muss. Und da sind die elektronischen Fußfesseln immer so eine schöne Abdenkungsdebatte, weil man dann sagen kann, wir haben ja was gemacht, aber am Grundproblem ändert man damit nichts.
Also ein bisschen Symptombekämpfung.
Ja.
Ist das aber ergänzend dazu eine gute Idee?
Ich finde, das sollte man diskutieren. Bei uns in der Partei gibt es eher die Überzeugung, dass das kein sinnvoller Weg ist, weil er eben genau diese ganzen Fragen nach Prävention zu wenig beleuchtet. Da würde ich auch sagen, muss eigentlich der Fokus drauf liegen.
In Spanien haben die da wirklich gute Erfahrungen mitgemacht. Die Zahlen, die ich hier habe, sagen, dass seit der Einführung 2009 unter elektronischer Überwachung bislang keine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner ermordet worden ist.
Da wird diese elektronische Fußfessel aber auch in so ein umfassendes Präventiv- bzw. allgemeines Programm integriert. Also da ist es nur ein Teil von den Maßnahmen, die umgesetzt werden. Und genau das ist eben das, was man dann so ein bisschen verschweigt. Mhm. Weil da stehen noch eine ganze Menge Maßnahmen im Hintergrund, die dann auch wieder mehr Geld kosten würden als nur diese elektronische Fußfessel.
Ist aber vielleicht nicht so medienwirksam oder beziehungsweise so greifbar im Bild. Vielleicht.
Genau, es wirkt erstmal so ein bisschen Law and Order mäßig. Wir zeigen jetzt erstmal Stärke und vom ersten Gefühl her sagt man, ja klar, ist eine klasse Idee. Aber was bringt es dann im Endeffekt, wenn ich an den ganzen strukturellen Fragen überhaupt nicht ansetze?
In Italien wiederum wird gerade eine krasse Gesetzesänderung vorbereitet. Ein Entwurf der Regierung von Giorgia Meloni, die jetzt nicht gerade als linksextrem bekannt ist, will Femizide als eigenständiges Verbrechen ins Strafgesetzbuch aufnehmen. Und das soll in Zukunft grundsätzlich mit lebenslänglich bestraft werden. Was halten Sie von der Herangehensweise?
Also ich finde das als eigenen Straftatbestand eine sinnvolle Diskussion. Wenn wir in Deutschland sowas machen wollen, müssen wir natürlich unser gesamtes Strafgesetzbuch uns anschauen, weil das hat ja eine gewisse Logik, der es folgt. Also da können jetzt natürlich JuristInnen deutlich klügere Sachen zu sagen als ich, aber wir können nicht einfach ein Verbrechen hinausgreifen und dafür eine gewisse Strafe festlegen, sondern das gibt ja schon gewisse Strukturen, in die man das dann einbinden muss. Also müsste man sich das komplette Strafgesetzbuch an der Stelle anschauen.
Was muss da konkret noch geändert werden?
Beim Strafgesetzbuch. Ja. Also da müsste man darüber reden, wie bestimmte Verbrechen, wie bestimmte Taten bestraft werden. Also man hat ja immer ein Strafmaß, über das die RichterInnen dann entscheiden können. Und da müsste man grundsätzlich dann das Strafmaß für die jeweilige Tat anpassen. Und da ist natürlich ein Mord, sei es jetzt ein Femizid oder sei es ein Mord aus anderen Gründen, hat da ein gewisses Strafmaß. Und das muss ich in diese Logik einpacken, weil sonst funktioniert das nicht. Sonst hebele ich ja irgendwo das Strafgesetzbuch aus.
Es gibt ja immer so dann in diesem Strafrahmen dann irgendwie dann besonders niederträchtige Motive oder so. Sowas und das wird dann stärker bestraft. So wie ich das verstanden habe, soll das dann automatisch angewandt werden in diesem Kontext. Schauen wir mal weiter. Es gibt ja nicht nur Femizide, haben wir gerade eben schon drüber geredet, sondern Gewalt gegen Frauen ist sehr unterschiedlich ausgeprägt. Besonders häusliche Gewalt ist ein massives Thema. Nicht ohne Grund gilt das eigene Zuhause als der gefährlichste Ort für Frauen. Der Bundestag hat, da waren eben gerade schon kurz dabei, auf den letzten Metern der Legislatur das sogenannte Gewalthilfegesetz beschlossen. Da habe ich ja eben gerade schon gehört, da sind Sie nicht so der Fan von. Was müsste an diesem Gesetz geändert werden, damit es ein besseres Gesetz wäre?
Also es ist erstmal grundsätzlich gut, dass überhaupt noch was passiert ist. Aber was geändert werden müsste, ist eben, dass wir wegkommen von dem individuellen Rechtsanspruch hin zu einer Förderung von Strukturen, weil wir einfach schon in anderen Bereichen, eben beispielsweise bei den Kitas, gemerkt haben, dass ein Rechtsanspruch allein nicht reicht. Die Logik, die dahinter steckt, die auch Lisa Paus verfolgt hat, war zu sagen, wenn es einen Rechtsanspruch gibt, dann müssen wir Strukturen schaffen. Aber wie gesagt, genau das hat bei den Kitas nicht funktioniert. Und es steht halt zu befürchten, wenn das nicht mit entsprechenden Mitteln auch finanziert wird, auch von Bundesebene aus, dass eben genau diese Strukturen nicht ausreichend geschaffen werden. Das heißt, man müsste von Anfang an sagen, wir wollen die Strukturen finanzieren, wir stellen die Mittel dafür zur Verfügung. Und das wäre eigentlich der sinnvolle Ansatz. Das ist auch das, was die Verbände, was Aktivistinnen fordern. Die waren ja auch mit involviert in diesen ganzen Gesetzgebungsprozess. Aber als es dann um die Frage der Finanzierung ging, da waren sie dann irgendwie nicht mehr so mit am Tisch. Weil da wollte man natürlich gucken, wie wenig Geld muss man am Ende reingeben, wie viel kann man reingeben, da fällt das wieder in diese ganzen Haushaltsdebatten und da sage ich eben ganz klar diese dauerhafte Ausrede, wir hätten kein Geld, ich kann das nicht mehr hören. Ich meine, wir als Linke, wir können jetzt natürlich über das Thema Verteilungsfrage, Schuldenbremse reden, klammern wir jetzt mal aus, aber es gäbe genug Möglichkeiten, das zu finanzieren. Und ich sage es nochmal, wenn die Gesellschaft es nicht tut, wenn die Politik das nicht tut, dann tragen die Kosten die Betroffenen und das kann so nicht akzeptiert werden, nicht in unserem Land, finde ich.
Mit welchem Grund wird da argumentiert, dass das Gesetz erst ab 2032 greifen soll?
Jetzt sollen die Länder erstmal eine Bestandsaufnahme machen und schauen, wie sie die Strukturen ausbauen. Und bis dahin sollen sie dann eben die Chance haben, genau das zu tun. Und deswegen, erst wenn die Strukturen ausgebaut sind, kann man ja den Rechtsanspruch starten. Weil wenn wir den jetzt schon starten würden, dann könnten ja ganz viele Betroffene klagen. Ich frage mich halt immer, wie viele Betroffene wirklich diesen Klageweg gehen würden. Weil auch dazu braucht man gewisse Ressourcen, dazu braucht man auch die Energie. Und wenn man in so einer Situation ist, also ehrlicherweise kann ich mir nicht vorstellen, dass man die dann noch aufbringen kann. Es werden einige schaffen, das ist dann beeindruckend, aber das wird eben nicht für die Mehrzahl funktionieren. Aber damit die Länder sozusagen erstmal Strukturen schaffen können, hat man das auf 2032 gelegt. Und das ist natürlich auch viel zu spät.
Ein Rechtsanspruch auf einen Frauenhausplatz. Ich ziehe jetzt erstmal vor Gericht, damit ich irgendwo pennen kann? Oder was?
Also man kommt ja zu dem Frauenhaus, beziehungsweise man ist schon bei einer Beratungsstelle, wird da hingeschickt und entweder die haben freie Plätze oder sozusagen nicht. Und dann versuchen sie natürlich irgendwo in der Nähe Plätze zu finden. Mhm. Man muss aber zum Beispiel auch schauen, macht es Sinn, dort im Frauenhaus, das nah an meinem Wohnort ist, einen Platz zu finden oder ist es nicht besser, ich kann ein Frauenhaus, wo ich weiter weg bin von dem Gewalttäter. Das ist natürlich auch gerade für Frauen, die geflüchtet sind, wichtig, die ja oft auch nochmal Aufenthaltseinschränkungen haben. Also das sind alles so Fragen, die da überhaupt nicht diskutiert worden sind.
Sind Geflüchtete in diesem Gewalthilfegesetz mitgedacht?
Viel zu wenig. Also Frauen mit unsicherem Aufenthaltstitel sind da ausgeschlossen und vor allen Dingen die Istanbul-Konvention verlangt ja zum Beispiel auch, dass es Aufenthaltstitel unabhängig vom Ehemann gibt. Weil ganz oft ist es ja so, dass der hierher flüchtet, dann die Familie nachholt, beziehungsweise dann eben der Aufenthalt der Familie auch an den Mann gekoppelt ist. Und wir brauchen halt ganz dringend unabhängige Aufenthaltstitel eben gerade von gewaltbetroffenen Frauen.
Gerade bei sexualisierter Gewalt gibt es ja immer wieder Diskussionen, ob das nicht überproportional ein, ich mach mal jetzt für die Leute, die es nicht im Bild hören, Anführungsstriche verbal mit dazu, Ausländerproblem sei, oft mit einem rassistischen Unterton. Aber auch wenn die meisten Tatverdächtigen Deutsche sind, zum Beispiel bei Vergewaltigung aus einer Gruppe heraus, sind Tatverdächtige vor allem aus einigen muslimisch geprägten Herkunftsländern gemessen am Bevölkerungsanteil deutlich überrepräsentiert. Zwar kommen aus Syrien, Afghanistan, dem Irak und der Türkei auch besonders viele Menschen zu uns, aber dennoch, was sind für Sie hier die Ursachen?
Männer.
Nur Männer?
Das Problem sind Männer. Keine Frau hat nachts Angst auf der Straße, wenn sie migrantischen Frauen begegnet, sondern sie hat Angst, wenn sie Männern begegnet, egal ob die migrantisch sind oder nicht. Und das muss man auch ganz klar benennen.
Und kann man dabei ausklammern, dass, wenn man da den Bevölkerungsanteil berücksichtigt, dass diese Gruppen deutlich überrepräsentiert sind?
Die Frage ist auch immer, welche Taten werden überhaupt zur Anzeige gebracht? Was passiert im Dunkelfeld? Und gerade das Dunkelfeld von sexualisierter Gewalt, von häuslicher Gewalt ist riesengroß, weil sich eben viele Frauen gar nicht trauen, damit zur Polizei zu gehen. Deswegen ja, ich kann sehen, welche Taten angezeigt werden, welche nicht. Aber ich sehe, dass das Grundproblem eben ist, dass Gewalt gegen Frauen in diesem patriarchalen System einfach noch viel zu wenig Konsequenzen hat. Und deswegen sage ich ganz klar, diese ganze rassistische Debatte, die lehne ich ab, sondern ich will vernünftige Prävention, ich will Aufklärung, ich will Unterstützungsstrukturen, ich will Täterarbeit unabhängig vom Hintergrund, wo jemand herkommt.
Die muslimische Frauenrechtlerin und ehemalige Opferanwältin Sayran Artisch sieht das Problem vor allem im frauenverachtenden Weltbild mancher muslimischer Männer. Verschließen Linke die Augen vor spezifisch kulturell geprägter Gewalt an Frauen?
Nein, ich sehe auch das Problem, dass die kulturelle Prägung Gewalt fördern kann. Aber genau diese Prägung haben wir auch bei deutschen Männern. Also wenn ich zum Beispiel die Kommentare anschaue, die ich so bekomme in den sozialen Medien, dann sehe ich, dass die von deutschen Männern kommen. Und da ist da alles vorbei dabei, von Beleidigung über Vergewaltigungsfantasien bis hin zu Mordfantasien. So. Und da muss ich doch ganz klar sagen, dieses Problem sehe ich grundsätzlich bei Männern mit verschiedenster Herkunft. Und da muss ich dann auch rangehen. Und da kommt dann natürlich wieder der Satz, ja, aber nicht alle Männer, ja, aber immer Männer.
Annalena Baerbock hat hier mit meiner Kollegin Viktoria Reichelt darüber geredet und hat sehr explizit auch einige von diesen Kommentaren benannt. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich die Außenministerin mal gewisse Wörter sagen höre.
Ja, wir müssen uns ja auch damit rumschlagen. Ich finde, dann kann man das auch sehr deutlich sagen. Das finde ich auch richtig, dass sie das gemacht hat. weil manchmal auch dieses Hören Leute doch nochmal zum Nachdenken bringt. Geschrieben ist das immer ganz schnell, aber dann einfach mal zu realisieren, dass wir gerade, wir uns als Frauen dann genau mit diesen ganzen Angriffen auseinandersetzen müssen. Wir müssen es ja auch lesen. Ich finde das sehr gut von ihr.
Falls ihr auch mal Bock habt, hinterm Mikro zu sitzen, Funk sucht aktuell für seinen Podcast Was die Woche wichtig war, neue Hosts. Da geht es jeden Freitag um News, Trends, Popkultur und was man halt so mitbekommen haben muss. Wenn ihr zwischen 20 und 26 Jahre alt seid, ein gutes Gespür für spannende Themen habt und eure Freunde es lieben, wenn ihr ihnen die Welt erklärt, dann meldet euch. Mehr Infos gibt's in den Shownotes.
Wir gehen weiter zum nächsten Thema.
Entspannung statt Aufrüstung und Militarisierung. Eine friedliche Welt ist möglich. Das hat sich die Linke noch 2025 in ihr Programm zur Bundestagswahl geschrieben. Die Linke lehnt Waffenlieferungen in Kriegs- und Krisengebieten ab. Dabei macht sie auch bei der Ukraine keine Ausnahme. In Zeiten, in denen das sicherheitspolitische Gleichgewicht der ganzen Welt aus den Fugen gerät, muss sich Friedenspolitik aber auch an realen Maßstäben messen lassen. Wie kann sich eine Partei wie die Linke in diesen Zeiten positionieren, damit sie ihre Werte nicht verliert und gleichzeitig nicht weltfremd dasteht?
In ihrem Wahlprogramm stand: Unsere Vision ist ein friedliches Deutschland in einem demokratischen, sozialen und friedlichen Europa. Wie machbar schätzen Sie diese Vision aktuell ein?
Ich schätze diese Vision machbar ein, weil wenn ich das nicht hätte, dann würde ich, glaube ich, verzweifeln. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Deutschland auch im Rahmen der Europäischen Union, im Rahmen der Vereinten Nationen da eine wichtige Rolle spielen kann, eben genau das Thema Friedenssicherung und Diplomatie nach vorne zu stellen.
Ist das aber dann nicht so ein bisschen ein Kissen für die Seele, wenn man sagt, man verzweifelt? Also es darf nicht sein, weil es nicht sein darf?
Ja, man muss sich natürlich mit der aktuellen Situation auseinandersetzen, aber wir sagen ja ganz klar, wir wollen Sicherheitsbündnisse, wir wollen eine gemeinsame europäische Außen- und Sicherheitspolitik, wir wollen über Sicherheitsbündnisse nachdenken, die auch außerhalb der NATO stattfinden. Dafür wurden wir immer sehr scharf kritisiert und wir wollen jetzt auch nicht von heute auf morgen die Verträge mit der NATO zerreißen. Aber wir müssen ja anerkennen, dass beispielsweise die NATO die Konfliktlinie des Kalten Krieges fortgeführt hat, dass auch von NATO-Partnern völkerrechtswidrige Angriffskriege stattgefunden haben, von der Türkei beispielsweise, auch von USA im Irak. Und da muss man sich doch mal...
Wobei man das nicht mit dem Ukraine-Krieg gleichsetzen darf.
Das will ich auch auf gar keinen Fall gleichsetzen.
Also
der Angriffskrieg von Putin, von Russland auf die Ukraine ist verabscheuenswert und zu verurteilen. Das ist vollkommen klar. Aber dass man sieht, dass auch die NATO nicht der Friedensgarant ist, das finde ich, das wird auch immer deutlicher. Und deswegen muss man doch mal darüber nachdenken, wie man auch mit anderen Staaten bessere Beziehungen aufbauen kann. Sei es die BRICS-Staaten, sei es China, sei es alles darüber hinaus. Also sich auf die NATO zurückzuziehen, reicht einfach nicht.
Da ist jetzt, glaube ich, der Raum da für detailliertes Gespräch in diesem Podcast, weil ich möchte mit Ihnen über eine realistische, zeitgemäße Friedenspolitik sprechen. Die Linke sagt, sie vertritt eine Außenpolitik, die, Zitat, immer nach friedlichen, zivilen Lösungen sucht und nicht mit dem Finger am Abzug denkt. Was für zivile Lösungen halten Sie im Augenblick im Hinblick auf den russischen Angriffskrieg für realistisch?
Also wir finden es vor allen Dingen wichtig, dass man klar sagt, zwischen Nichtstun und Waffenlieferungen gibt es eine ganze Menge Spielraum, der in den letzten Jahren nicht entsprechend ausgenutzt wurde. Also wir sagen beispielsweise, wir müssen Druck auf Putin und die Oligarchenkaste hinter ihm machen. Wie wollen wir das machen? Wir wollen beispielsweise, dass diese russischen Immobilien, die genau dieser Oligarchenkaste hier in Deutschland gehören, konfisziert werden können. Das geht aber nicht, weil wir kein Immobilienregister haben. Wir wissen also gar nicht, was denen hier alles gehört. Wir haben deswegen dieses Immobilienregister eingefordert. Es wurde immer wieder abgelehnt, weil scheinbar das Interesse nicht so groß ist, zu gucken, wer hier wo seine Finger im Spiel hat. Da könnte man aber genau da ansetzen, wo es denen wehtut, nämlich beim Geld. Das Gleiche gilt für das Vermögen, was hier auf deutschen Konten liegt. Das kann ich einfrieren, das kann ich konfiszieren und dann auch für den zivilen Wiederaufbau der Ukraine nutzen.
Das soll aber ja auch gemacht werden.
Das wird aber seit Jahren nicht gemacht. Wir fragen auch regelmäßig ab, wie hoch diese eingefrorenen Summen sind und die sinken immer weiter. Und das ist doch das Problem. Also da hätte man von Anfang an, als dieser Befehl auf diesen Angriffskrieg kam, sofort reingehen müssen und sagen müssen, okay, diese Oligarchen kommen auf eine Sanktionsliste, die dürfen ja auch nicht mehr einreisen und deren Vermögen, das nehmen wir uns jetzt. Hat man aber nicht gemacht. Genauso hat man versprochen, Olaf Scholz damals, dass man russische Deserteure hier unterstützt und denen Asyl gewährt, weil es ja in Russland durchaus auch eine Opposition gegen Putin gab und gibt. Und das muss man auch einfach mal deutlich machen. Ja, aber sie war da. Und als er diesen Krieg befohlen hat, sind die auf die Straßen gegangen. Und ich möchte das jetzt an der Stelle wirklich nicht geringschätzen, weil die wussten genau, was ihnen passieren kann. Die wussten, dass sie in die Gefängnisse geworfen werden und da vielleicht nicht rauskommen. Und ich finde, das muss man auch mal wertschätzen, dass die russische Bevölkerung nicht analog zu Putin ist. Also, dass diese Deserteure unterstützt werden, auch das ist nicht passiert.
Im Vergleich zum beispielsweise zum Iran ist er aber verschwindend gering, was passiert in Russland.
aber es ist was passiert. Und ich finde, man muss doch auch einfach anerkennen, dass es da Menschen gibt, die gegen dieses Regime aufbegehren. Also auch gerade natürlich Frauen. Es gab ja auch ganz viele feministische Bewegungen gegen Putin. Und wir wissen ja auch, was da passiert ist. Und das muss ich doch auch anerkennen und wertschätzen. Und wenn russische Soldaten sagen, ich desertiere lieber, dann ist es doch wichtig, die hier auch zu unterstützen, um diesen inneren Druck weiter aufzubauen. Dann hat man diesen Druck, man hat den Druck auf die Oligarchenkaste und man hätte schon viel früher die Angebote beispielsweise von China oder Brasilien annehmen müssen, an dieser Stelle zu verhandeln. Weil wenn China ruft, wird Putin kommen. Jetzt steht man vor der Situation, dass wir Trump haben im Weißen Haus. Auch das nichts, womit wir nicht hätten rechnen können, der sich jetzt hinstellt. Ich meine, dieses furchtbare Gespräch im Oval Office, ich meine, wer von uns hat da nicht sich einfach nur fassungslos an den Kopf geschlagen und gesagt, was passiert da eigentlich?
Das war wild. Ja. Das war, glaube ich, mit das Wildeste, was ich seit langer Zeit gesehen habe. Stichwort China. Der chinesische Präsident hat Putin als seinen besten Freund bezeichnet in der Vergangenheit und liefert Russland auch Ausrüstung für den Krieg. Wieso sollte gerade China da so hoffnungsvoll sein? Also die hatten mal einen 12-Punkte-Plan, der aber sehr, sehr vage war. Da ging es noch nicht mal um Gebiete zurückgeben etc. Also das war alles sehr, sehr dünn.
Genau, aber es gab das Angebot und es gab einen Plan. Ich sage nicht, dass der perfekt ist, aber es gab dieses Angebot und ich frage mich, warum man da nicht intensiver drauf eingegangen ist, weil China kann Russland gerne als besten Freund bezeichnen. China hat damit aber auch eine ganze Menge Macht und Druck auf Russland. Und natürlich erwartet
Putin als besten Freund.
Genau, dann erwartet China natürlich auch eine gewisse diplomatische Anerkennung, aber genau über sowas muss man ja reden. Also wir merken ja gerade, dass mit den Fronten, die wir bisher aufgebaut haben, also mit Blick auf NATO und Russland, dieser Krieg immer weiter fortdauert.
Linken Urgestein Dietmar Bartsch hat vor kurzem den Kurs der Linken etwas in Frage gestellt. Er hat geschrieben, in außen- und verteidigungspolitischen Fragen steht die Linke vor programmatischen Herausforderungen. Unser Erfurter Programm von 2011 wird der Weltlage nicht mehr vollständig gerecht. Über die Frage, ob wir Waffenlieferungen für immer und überall hin kategorisch ausschließen, wird zu sprechen sein. Und Bodo Ramelow hat sich in der Vergangenheit sogar schon deutlich für Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen. Stimmen Sie den beiden dazu?
Also ich sage einfach mal ganz deutlich, dass die beiden ihre private Meinung haben und auch vertreten sollen und auch dürfen. Also ganz oft wird mir ja dann gesagt, ja, schauen Sie mal, aber in der Linken sprechen alle nicht mit einer Stimme. Ja, das soll ja auch so sein. Wir haben einen Beschluss. Ich erwarte, dass die Leute, die für uns auch in den Parlamenten sitzen, entsprechend abstimmen. Das hat Dietmar Bartsch auch immer getan. Aber natürlich haben sie das Recht, über unser Programm zu diskutieren und eigene Impulse einzubringen. Also es wäre ja wirklich vermessen zu sagen, wir als Linke haben vor 20 Jahren schon alles gewusst, was jemals irgendwie passieren kann und hatten damals schon die besten Antworten. Also das will ich auch überhaupt nicht. Ich will natürlich, dass meine Partei sich mit den aktuellen Gegebenheiten auseinandersetzt und da Debatten führt. Das plant der Parteivorstand auch und das ist auch genau der richtige Weg. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass man seine Grundüberzeugungen deswegen über den Haufen werfen muss. Und das hat ja auch Dietmar Bartsch sehr deutlich gemacht.
Programmatische Herausforderung klingt irgendwie so bürokratisch nüchtern. Wissen Sie, was er da genau meint?
Also da müssten Sie ihn jetzt nochmal selber fragen, an was er jetzt konkret gedacht hat. Ja. Aber natürlich müssen wir uns anschauen, ob das Programm, was wir damals beschlossen haben, mit jedem Satz, jedem Komma noch genauso jetzt anwendbar ist. Aber das ist eine Debatte, die meine Partei führt und auch weiterhin führen wird. Aber das geht ja allen Parteien so. Also alle müssen sich ja auf neue Entwicklungen einstellen, Beschlüsse fassen, sei es jetzt über einen Parteivorstand oder wenn es gravierender ist, eben auch über einen Parteitag.
Wahrscheinlich kriegen so ein paar immer so ein bisschen PTSD bei der Linken, wenn unterschiedliche Meinungen da sind, weil in der Vergangenheit sehr, sehr viele unterschiedliche Meinungen da waren. Grüße an dieser Stelle an Sarah Wagenknecht.
Die unterschiedlichen Meinungen sind nicht das Problem. Die Frage ist, wie geht man damit um, wenn es ein Ergebnis gibt, also eine Mehrheit sich auf eine Position geeinigt hat. Dann zeigt sich ja, ob man eben diese demokratische Mehrheit akzeptiert oder nicht. Und das war das Problem. Nicht die Tatsache, dass es verschiedene Meinungen gab. Wir sind ja keine Sekte. Im Gegensatz zu anderen.
Da gibt's so die eine Partei, an die ich da gerade denken muss. Der renommierte Militärexperte Gustav Gressel sagt, die Chancen, dass es einen europaweiten Krieg gibt, sind derzeit höher, als dass es diesen Krieg nicht gibt. Und andere außenpolitische Experten äußern sich ähnlich. Ganz ehrlich, mir macht das eine Schweineangst, wenn ich das so höre, gerade wenn man sieht, von wem das alles kommt. Müssen wir nicht angesichts der Bedrohungslage wirklich massiv in die eigene Verteidigungsfähigkeit investieren?
In die Verteidigungsfähigkeit. Und das ist genau der Punkt. Wir wollen die Bundeswehr als Verteidigungsarmee, so wie es auch im Grundgesetz steht. Wir wollen, dass die Bundeswehr die Mittel und die Unterstützung bekommt, die sie braucht, um unser Land effektiv zu verteidigen. Und da müssen wir uns genau anschauen, wo ist der bisherige Verteidigungshaushalt hingeflossen, wo ist dieses Sondervermögen hingeflossen, was brauchen wir, um das sicherzustellen. Was wir aber nicht machen können, ist jetzt einfach einen Blankoscheck auszustellen und zu sagen, whatever it takes. Und es ist uns vollkommen egal, in was da dieses Geld fließt. Geht es doch noch in Waffen, die eher auf den Angriff ausgelegt sind? Geht es ins Aufrüsten? geht es darum, neues Weltmachtstreben zu unterstützen. Wir haben schon genug, die das machen, sondern es geht darum zu gucken, was brauche ich für diese Verteidigungsfähigkeit. Ich brauche auch nichts für Auslandseinsätze, davon bin ich auch überzeugt. Aber genau diese Debatte, die Sie ja jetzt auch angesprochen haben, findet nicht statt und das kritisieren wir.
Was für Waffen haben Sie im Kopf, wenn Sie sagen, für Waffen, die eher auf Angriff ausgelegt sind?
Also ich bin nicht die Militär- oder Verteidigungsexpertin, ne? Das möchte ich auch ganz klar sagen. Da sitzt für uns zum Glück Dietmar Bartsch gerade und wir haben jetzt auch ganz viele neue Abgeordnete, die das übernehmen werden. Aber genau dafür gibt es ja ExpertInnen, dafür gibt es FachpolitikerInnen, dafür gibt es eine Werbeauftragte. Aber ich finde, es ist ein Unterschied, über Raketenabwehrsysteme zu reden oder über Taurus. So, also da gibt es ja schon einen Unterschied, welche Waffensysteme wofür genutzt werden können. Und deswegen sage ich eben ganz klar, wir müssen uns anschauen, dass alles das, was eben auch zum Beispiel für Auslandseinsätze genutzt wird, dass wir da uns das Geld sparen, weil das auch nicht der Sinn der Bundeswehr sein soll, sondern dass wir das Geld nutzen, um in die Verteidigungsfähigkeit zu investieren.
Auslandseinsätze wie beispielsweise in Mali oder... Was haben Sie im Kopf?
Es gibt diverse Auslandseinsätze. Wir hatten ja jetzt zum Beispiel gerade die Debatte über den Jemen, also Saudi-Arabien und Jemen, dass da die Bundeswehr Handelsschiffe begleiten soll. Und da hat auch Boris Pistorius gesagt, das ist der gefährlichste Einsatz der Bundeswehr, der jemals verabschiedet wurde. Und warum muss der verabschiedet werden? Naja, weil wir Saudi-Arabien mit Waffen beliefern, die dann Krieg im Jemen führen. Saudi-Arabien, also auch ein Regime, das nicht unbedingt eine lupenreine Demokratie ist. Ja, dann gab es ja die Argumentation von Annalena Baerbock, wir müssen das machen, damit dieser Paus genug Geld für die Kindergrundsicherung hat. Also wirklich eine sehr abstruse Argumentation.
Das ist ein wilder Take, den habe ich noch nicht gehört.
Das war auf dem Parteitag der Grünen. Da hat Annalena Baerbock gesagt, dass das nötig ist. Man will ja auch genug Geld haben eben für solche Maßnahmen. Und das fand ich auch sehr problematisch. Und da muss man sich doch fragen, wäre es nicht sinnvoller, diese Waffenlieferung nach Saudi-Arabien einzustellen? Grundsätzlich schon, wir lehnen ja auch Waffenlieferungen ab, um da bei diesem Krieg zu deeskalieren, weil das im Jemen seit Jahren Tausende, Zehntausende Kinder ermordet werden. Also das ist ja auch eine Debatte, die wir überhaupt nicht führen, weil das ja so weit weg ist. So.
Auslandseinsätze, nochmal ganz kurz zur Differenzierung. Also Sie sprechen von geplanten Einsätzen jetzt nicht mit, keine Ahnung, wenn Putin jetzt wirklich das Baltikum überfallen würde und wir würden Truppen entsenden, ist das für Sie ein Auslandseinsatz?
Das ist ja nochmal eine ganz andere Frage, ob das passiert und wie das passiert. Wir wollen ja darauf hinwirken, dass genau das nicht passiert, indem wir auf Diplomatie und auf mehr wirtschaftliche, auf mehr Zusammenarbeit setzen.
Ihre Partei spricht sich immer wieder dafür aus, dass Russland zu Verhandlungen gebracht werden soll. Bislang hat Russland alle völkerrechtlichen Verträge mit der Ukraine gebrochen. Vom Budapester Memorandum über die Minsk-Abkommen bis zur UN-Charta. Warum sollte es sich dieses Mal daran halten, selbst wenn es verhandelt?
Genau, deswegen sage ich ja, wir müssen diesen Druck konkret machen. Also die Punkte, die ich vorhin aufgezählt habe, innere Opposition, stärken Druck auf die Oligarchenkaste, verschiedene Akteure, verschiedene weltweite Akteure einbeziehen, also vor allem die Vereinten Nationen sind da ja ein wichtiges Dach. Genau diese Stellschrauben müssen gedreht werden, damit Russland auch diesen Druck hat, damit Putin auch diesen Druck hat.
Jetzt haben wir im Bundestag aktuell Debatten über ein Sondervermögen oder beziehungsweise dass Militärausgaben von der Schuldenbremse ausgenommen werden. Da gab es viele verschiedene Positionen, wie das aussehen kann. Welchem Kompromiss könnte Ihre Partei zustimmen? Welches Zugeständnis können Sie einer schwarz-roten Regierung machen, damit Sie da mitstimmen würden?
Wir setzen uns schon immer für die Abschaffung der Schuldenbremse ein oder mindestens für eine grundlegende Reform. Dafür stehen wir bereit, um mit allen demokratischen Fraktionen zu verhandeln. Aber wir werden die Schuldenbremse nicht für einzelne Teilbereiche lockern. Weil das, was gerade passiert, ist, dass ein Blankoscheck für Rüstung ausgestellt wird, aber alle anderen wichtigen Bereiche, Investitionen beispielsweise in Bildung, in Klimaschutz, in Gesundheit, in sozialen Wohnungsbau, das wird überhaupt nicht mitdiskutiert. Und um das überhaupt zu ermöglichen, brauchen wir eine allgemeine Reform. Und dann kann mit den neuen Spielräumen im Haushalt auch der Haushaltsausschuss seine Arbeit machen. Dann kann die Regierung einen Haushalt aufstellen. Wir diskutieren das in den Ausschüssen, wir stimmen das ab. Und das sollte der Prozess sein, wie er läuft. Und da haben wir auch die Zeit, uns anzuschauen, was ich vorhin schon angedeutet hatte. Wo ist das Geld bisher überhaupt hingegangen und wo müssen wir es weiterhin investieren? Da könnte man sich zum Beispiel Finnland anschauen, die ja auch eine Verteidigungsarmee haben. Also die kriegen das ja auch gut organisiert. Also warum nicht mal da auch in den Austausch gehen, was die für Bedarfe haben oder für Bedarfe erkannt haben und das dann auch übertragen. Also das wäre in meinen Augen ein sinnvoller Weg. Aber das, was jetzt passiert, ist zu sagen, hey, ne, sagt Friedrich Merz, vertraut mir einfach, wir machen dann schon was Sinnvolles damit. Nee, tut mir leid, ich traue Friedrich Merz eher nicht so sehr.
Also wäre Ihr Take eher so, dann wenn Merz hingeht und sagt, ja, wir schaffen die Schuldenbremse komplett ab, dann würden Sie sagen, ja, das ist cool, dann könnt ihr damit die Verteidigung stärken, aber dann ist auch Geld für andere Dinge da.
Wenn er sagen würde, wir schaffen sie ab, dann wäre ich sehr begeistert. Das wird er nicht tun. Er wird sie aber vielleicht mit uns reformieren und natürlich auch mit den anderen demokratischen Fraktionen. Und darüber sind wir bereit zu verhandeln, weil dann eben die Spielräume im Haushalt für alle Bereiche da sind. Und dann können wir im Rahmen der Haushaltsbehandlung immer noch sagen, dafür finden wir das sinnvoll und dafür nicht.
Ich habe gesagt, abschaffen, weil viele immer sagen, die Schuldenbremse muss weg.
Ja. Das ist auch richtig, aber wir sind ja kompromissbereit. Ja.
Also für eine Reform würden Sie zur Verfügung stehen?
Ja, das haben wir jetzt auch in den letzten Tagen immer wieder sehr deutlich gemacht. Aber die Union hat ja einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit uns und muss vielleicht auch einfach langsam mal anfangen, darüber nachzudenken, ob das noch zeitgemäß ist.
Ich hatte vor kurzem erst Daniel Günther hier. Der hat deutlich gesagt, dass man die Linke und die AfD in einem Satz, wie damals auf dem Parteitag 2018 beschlossen wurde, aufführt. Das geht so nicht in der Form.
Das kann ich nur unterstützen. Daniel Günther ist da jemand mit sehr viel weiser Voraussicht, aber gerade auch im Osten. Also ich komme ja selber aus Sachsen-Anhalt. In meinem Dorf früher, da gab es im Gemeinderat, die eine Hälfte waren Linke, die andere Hälfte waren von der Union. Dann gab es noch ein paar Einzelne aus anderen Parteien und natürlich hat man da zusammengearbeitet. So, das passiert ja auch in den Landtagen teilweise. Also es ist doch komplett abstrus, da weiter diesen Unvereinbarkeitsbeschluss aufrechtzuerhalten. Und ja, natürlich lehne ich dieses Hufeisen zwischen uns und einer faschistischen Partei vollständig ab.
Vielleicht wagen wir an der Stelle nochmal einen kurzen Ausblick. Wir haben es jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe, März 2025. Ich musste gerade wirklich überlegen, welche Monate wir haben. Ich brauche Urlaub. Wir gucken 3 Jahre in die Zukunft. Haben wir Krieg in Europa?
Ja, was ist das für eine Frage? Ich sage nein, wenn wir jetzt eine kluge gemeinsame europäische Außen- und Sicherheitspolitik voranbringen.
Im linken Programm steht bei der Zukunft von Verteidigungsbündnissen langfristig eine Einbeziehung Russlands mit drin. Wie langfristig?
Na, aktuell schon sehr viel langfristiger als vielleicht noch vor ein paar Jahren, auf jeden Fall. Ich bleibe weiterhin dabei, dass Putin und Russland nicht analog zu nennen sind, also dass auch die russische Bevölkerung an vielen Stellen sich auch gegen Putin gestellt hat, auch wenn Sie jetzt sagen, das war nur ein kleiner Teil. Ich finde, an vielen Stellen ist das schon sehr deutlich geworden. Deswegen muss man natürlich auch mit solchen Ländern weiter darauf achten, dass es zum Beispiel kulturellen oder sportlichen Austausch gibt. Ich finde es unfassbar wichtig, dass wir eben nicht die jeweiligen Herrscher, die wir auch kritisieren, ablehnen, und so weiter gleichsetzen mit den Menschen in diesem Land, sondern genau das darf eben nicht passieren. Und von daher ist es natürlich jetzt ein sehr, sehr langer Weg, bevor es genug Vertrauen auch mit einer hoffentlich bald mal neuen russischen Regierung geben kann. Aber man darf solche Türen ja niemals zuschlagen.
Was müsste passieren, dass die Linke den Gedanken aufgibt, dass Russland zu Verhandlungen bereit ist?
Also wir sind der festen Überzeugung, dass Frieden nur über Verhandlungen, nur über Diplomatie wirklich dauerhaft zu erreichen ist, weil wir ja erlebt haben, dass das gegenseitige Aufrüsten, diese Abschreckung, diese Rüstungsspirale uns nicht weitergebracht hat. Ich meine, wir haben so viele Waffen auf diesem Planeten, wir können ihn dutzende Male zerstören und trotzdem wird an allen Ecken und Enden Krieg geführt. Also es braucht mehr Anstrengung für Diplomatie, für belastbare Beziehungen untereinander und dafür werden wir uns immer einsetzen.
Wir lockern das jetzt einfach nochmal hier ein bisschen auf. Und zwar, hinter Ihnen steht eine Box, die in diesem wunderschönen Rosé, ist das Lachs? Nee, ist Rosé.
Ja.
Das ist auf jeden Fall, nehmen Sie mal raus aus dem Regal.
Darf ich, ja?
Ja. Da sind nämlich ganz viele Maßnahmen drin, die, genau, einfach hinstellen. Genau. Ganz viele Maßnahmen drin, die regelmäßig unsere Community uns einsendet. Und da schauen wir jetzt mal, ob die, wenn Heidi Rechenick in diesem Land mit der absoluten Mehrheit das Sagen hätte, da mitgehen würde. Einmal mal reingreifen. Wir haben irgendwann gemerkt, dass die wirklich groß ist, diese Box. Also man muss wirklich weit reingreifen. Ja. Und da einfach mal vorlesen, was da drauf steht. Das ist eine Überschrift und eine Erläuterung. Bitte beides vorlesen.
Abschaffung amtlicher Briefe und Einführung amtlicher E-Mail-Adressen. Alle BürgerInnen erhalten eine offizielle E-Mail-Adresse für amtliche Anliegen. Dadurch wird Zettelwirtschaft abgeschafft und Verwaltungsprozesse digitalisiert, was die Effizienz erhöht und Kosten sowie Umweltauswirkungen reduziert.
Machen wir das?
Grundsätzlich ja, aber, natürlich gibt es ein Aber, ich finde, es muss auch ein Recht darauf geben, dass es weiterhin Beratungen wirklich von Mensch zu Mensch gibt und dass es eben weiterhin auch über analoge Möglichkeiten diese Kontakte entstehen können. Also es muss das Recht geben, dass ich auch weiterhin Briefe bekomme, wenn ich damit besser umgehen kann.
Weil ältere Menschen da manchmal vielleicht.
Und ich glaube, vielleicht auch nicht nur ältere Menschen. Also es gibt ja durchaus Menschen, die im digitalen Raum nicht so sicher sind oder die das einfach auch für sich brauchen oder die vielleicht auch gar nicht regelmäßig den Zugang haben. Also ich finde, da muss es auch ein Recht darauf geben, dass es weiterhin so erhalten bleibt. Aber grundsätzlich unterstütze ich das sehr, wenn wir mehr digitalisieren. Aber eben immer auch mit der Klammer, es muss auch das Recht geben, dass es noch anders laufen kann.
ich kriege immer einen Hals, wenn ich an Bürgeramtstermine denke, weil ich kriege immer nur Termine in Spandau oder so. Und wenn ich mir ein Perso holen will, dann muss ich da immer irgendwie eine Stunde hin, eine Stunde zurück. Bevor das sich nicht geändert hat, dass ich das digital machen kann, dann glaube ich an gar nichts. Ich ziehe auch mal hier einen hier. Und haben wir denn hier? Das ist eine Vorlage. Kostenloser öffentlicher Personennahverkehr. Einführung eines komplett kostenlosen Angebots für Busse, Straßenbahn und U/S-Bahn in allen Städten und Gemeinden und die Abschaffung sämtlicher Tarife und Preise für Einzelfahrten, Zeitkarten, Abos etc.
Das finde ich eine richtig, richtig gute Idee.
Wo haben wir das schon mal gehört?
Und das ergänzen wir noch um den Ausbau des ÖPNV gerade im ländlichen Raum. Also ich sage nicht, dass der jetzt jede halbe Stunde einen riesen Bus anfahren soll, aber wir müssen über sowas reden wie Ruftaxen beispielsweise. Also dass auch der ländliche Raum besser angebunden ist und Menschen dann eher auf ihr Auto verzichten können, das unterstützen wir natürlich vollumfänglich und die Finanzierung liefern wir natürlich gleich mit. Wir können das beispielsweise darüber finanzieren, dass wir diese kleine Minderheit, die sich hier immer so einen schlanken Fuß macht mit ihren perversen Millionen- und Milliardenvermögen, endlich mal zur Finanzierung der Gesellschaft ranziehen mit einer Vermögensteuer oder einer echten Erbschaftssteuer, die genau diese Vermögen nicht schont, und schon haben wir das finanziert.
It's magic.
Ja.
Ich habe mir letztes Mal gedacht.
Ich habe den Zettel aber gar nicht reingeworfen, heimlich gerade, sondern der war schon drin.
Vielleicht.
Sie haben ihn gezogen.
Vielleicht, es ist viel Transparenz auf jeden Fall. Vielleicht gibt es ja so ein, zwei Leute in unserer Community, die vielleicht Inspiration hatten.
Sind da vielleicht Linke dabei?
Man weiß es nicht.
Die sind überall, diese Linken.
Überall. Was ich mir letztens gedacht habe, Thema Deutschland-Ticket. Einfach, weil, also ich muss ja wirklich sagen, die Ampel hat vielleicht nicht so viel insgesamt in der ganzen Länge geschafft. Und aber beim Deutschlandticket, ich bin so ein Deutschlandticket-Ultra, weil ich finde es so geil, überall in Deutschland einfach mit fahren zu können. Nicht irgendwie, ich fahre bis nach Köln, muss dann nicht wieder gucken, was die KVB aufruft und so. Deswegen, ich finde das Deutschlandticket so geil und ich kriege regelmäßig Puls, wenn mir Leute erzählen, dass das, ja, das lässt sich nicht finanzieren, das ist weg und da profitieren nur die Städte davon, stimmt ja halt auch nicht. So, weil Pendler, die durch mehrere Zonen durch müssen, ich krieg hier Rage-Mode.
Also ich bin auch Riesenfan und das muss halt günstiger und bezahlbarer sein für alle. Und beispielsweise in Leipzig, wo wir ja eine starke linke Fraktion haben, wo ja mein Co-Vorsitzender Sören Pellmann auch unterwegs ist, die haben jetzt gerade nochmal das Sozialticket gerettet, sodass die in Leipzig nur 29 Euro zahlen. Und das finde ich eine richtig klasse Sache. Ich würde mir aber eben wünschen, dass es vom Bund aus passiert. Aber da zeigt sich übrigens nochmal links wirkt. Und ich als ÖPNV-Ultra bin da voll dabei.
Das heißt, Sie im neuen Bundestag werden Druck machen, dass das Deutschland-Ticket weiter bestehen bleibt.
Auf jeden Fall und vor allem günstiger wird.
Dann schiebe ich diesen Haufen nochmal wieder rüber und dann einmal reingreifen nochmal. Ich glaube, es zahlt sich wirklich aus, dass wir beide sehr schnell reden.
Ich halte mich ja schon echt zurück, ne? Ich muss jetzt leider sehr lachen über diesen Zettel. Verbot von Elektroscootern. Einschränkung der Nutzung von Elektroscootern, da sie häufig Fußwege ersetzen und nicht als sinnvolle Alternative zu Autos dienen. Ich bin mir ehrlicherweise nicht sicher, was die Position meiner Partei ist, aber ich bin jetzt einmal als Privatperson und als Meckertante vom Dienst da. Ich bin da voll dafür. Mir geht das so auf die Nerven, weil ich bin so eine passionierte Fußgängerin. Immer stehen diese Drecksdinger im Weg, oft liegen die in irgendwelchen Flüssen rum. Ich bin da überhaupt kein Fan von. Ich weiß, viele lieben das und viele werden mich jetzt dafür verurteilen. Keine Sorge, ich nehme sie euch auch nicht weg, aber ich mag die Dinger wirklich nicht. Aber wir als Partei unterstützen natürlich, gehe ich davon aus, alles, was Mobilität erweitert.
Punkt
aber
eins,
ehrlicherweise weiß ich wirklich nicht, was unsere Position dazu ist.
Ich bin mir nicht sicher, ob da Parteien eine Position zu haben. Das ist aber ja ihre absolute Mehrheit. Das heißt, sie mit der Position können sagen, weg.
Also meine persönliche Partei, die ich ja nicht habe, also es gibt ja kein Bündnis mit meinem Namen, würde den Fokus darauf setzen, dass der ÖPNV und die Radwege ausgebaut werden.
Sie würden es nicht verbieten.
Ich bin ja nicht so ein Verbotsfan, ne?
Ich finde die Dinger so scheiße. Ich sag's, wie es ist. Ich bin auch voll auf der gleichen Linie so. Und das Wilde daran ist ja, Autos stehen ja viel mehr im Weg, aber man regt sich über die Dinger noch tausendmal mehr auf.
Na, weil die nicht da stehen, also die stehen ja überall, ne? Also dann stehen die auch so oft quer auf den Fußwegen, aber ich glaube, da ist das Problem.
Auf dem Fahrradweg vor allen Dingen
auch so. Da ist das Problem ja dann wieder nicht der Scooter an sich, sondern die Person, die ihn da unbedingt abstellen oder hinschieben musste. Also vielleicht sollte man da auch einfach für mehr Verständnis im Verkehr werben. Darum geht's ja.
Aber ich muss sagen, also ich gehe voll mit dem Take mit. Ich will die Person sehen, die sagt, jetzt bin ich aber nicht Auto gefahren, ich bin E-Scooter gefahren. Das sind immer die Fußwege, die dann schneller gemacht werden.
Das steht ja auch, dass sie nicht als sinnvolle Alternative zu Autos dienen. Ich glaube auch, dass das der Punkt ist. Also dadurch können sich FußgängerInnen ein bisschen schneller fortbewegen. Oder lassen vielleicht das Fahrrad eher nochmal stehen? Eher das?
Es gibt dieses wundervolle Bild von Armin Laschet auf dem E-Scooter. Das habe ich heute nochmal wieder gesehen. Da muss ich aber wirklich sagen, das ist plus Aura eine Million.
So. Ja, natürlich. Vor allem, weil alle denken, er ist Boris Pistorius. Ne? Das stand ja auch in diesem Beitrag, dass dann die Personenschützer von Boris Pistorius sagen, warum fahren Sie denn mit dem E-Scooter?
Herr Minister, was soll das?
Also, Herr Pistorius wohnt ja auch in Osnabrück. Ich habe ihn da noch nie auf dem E-Scooter gesehen.
Ich würde sagen, Boris Pistorius ist noch nie E-Scooter gefahren.
Wäre mal eine spannende Frage, wenn er mal hier ist, merken.
Ey, wir hatten schon mal einen Termin, der wurde bislang noch nicht wieder nachgeholt. Der musste abgesagt werden und wurde noch nicht nachgeholt. Das kommt auf die Liste. Das
ist eine ganz wichtige Frage.
Falls hier jemand vom Team Pistorius zuhört, bitte melden oder wir tun es. So, noch mal eine Maßnahme hier. Schulreform, weg von Latein hin zu praxisnahen Fächern. Einführung eines neuen Lehrplans, der den Schwerpunkt auf praxisnahe Fächer wie Finanzkompetenz, digitale Medienbildung und ökologische Bildung legt. Ziel ist es, Schüler besser auf den Alltag und das Berufsleben vorzubereiten. Ich wurde über 5 Jahre von Latein gequält und ich unterschreibe alles, was das abschafft.
Sobald es gegen Latein geht. Ja, ich habe ein kleines Latinum. Das gibt es, glaube ich, in wenigen Bundesländern. In Sachsen-Anhalt gibt es das nach 3 Jahren. Ich war da auch richtig schlecht drin. Aber ich bin grundsätzlich dafür, dass die Lehrpläne reformiert werden, beziehungsweise dass wir hinkommen zu einem Kooperationsgebot statt einem Kooperationsverbot. Mhm. Dass wir nicht 16 verschiedene Systeme haben, sondern dass da eine bessere Vergleichbarkeit herrscht. Ich will nicht alles vorgeben bundesweit. Ne? Das wird mir dann immer vorgeworfen. Ich will einfach nur, dass wir hier nicht 16 verschiedene Süppchen haben und vor allem, dass es vernünftig ausfinanziert wird. Mhm. Und dazu gehört eben auch, sich Lehrpläne anzugucken, die ordentlich zu entschlacken und dann mal zu schauen, okay, wo sind Bedarfe? Da gehört Digitalisierung, Medienkompetenz auf jeden Fall dazu. Da gehört auch Praxistauglichkeit, auch mehr Informationen über Berufsfelder auf jeden Fall dazu. Aber dazu gehört vor allen Dingen auch, dass mal SchülerInnen mehr projektorientiert arbeiten und lernen können. Also ich finde, diese ganzen Fächer mit immer mehr Bulimie lernen, ne, rein und dann rauskotzen in der Klausur, das bringt uns nichts. Das merken wir ja auch immer mehr, dass gerade junge Menschen sagen, sie fühlen sich überhaupt nicht vorbereitet aufs Berufsleben, auf den Alltag. Und vor allen Dingen wird ihnen in der Schule ja ganz oft ihre Neugier, ihre Wissbegierigkeit, ihre Problemlösungskompetenz richtig abtrainiert.
Mhm. Mehrere Punkte. Erstens, das hat Bettina Stark-Watzinger, die ehemalige Bildungsministerin, hier auch gesagt. Das heißt,
ja, die FDP und die Linke sind sich da sehr einig. Das heißt
witzigerweise
viel.
Ja. Ne? Punkt 2, mein Lateinlehrer hat immer gesagt, das kleine Latinum kannst du dir aufs Klo hängen.
Ich wusste, dass das kommt. Ich wusste das. Wo haben Sie Abi gemacht?
In NRW.
Na gut, also da muss ich mich ja wirklich nicht verstecken. Da ist nämlich das nächste Problem. Ne? Wie viel wert ist ein Abi in NRW oder in Sachsen-Anhalt?
Ich habe es auch geschafft im Leben. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.
Und kommt drauf an, Definitionsfrage.
hätte ich was Vernünftiges gelernt. Drittes, wenn Sie sich ein Fach aussuchen dürften in der Schule, das eingeführt wird, welches wäre das?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich fokussiere mich eher darauf, dass es eben diese Projektmodule geben muss, beziehungsweise eine flächendeckende Schulsozialarbeit. Das wäre mir das Allerwichtigste.
Aber es gibt ja so irgendwie immer, manche sagen so Finanzbildung, dass man auch lernt, wie man seine Steuererklärung macht oder dass man sich nicht irgendwie verschuldet oder so. Oder wieder.
Ich glaube, ich würde das unter so diesen großen Bereich praktische Bildung packen. Also das Thema Finanzen, aber auch das Thema, ne, wie läuft es mit Steuererklärung, wie stelle ich Anträge, wie laufen bestimmte Prozesse, Krankenversicherung und so weiter. Also vielleicht diesen großen Bereich. Mhm. Aber was ich genauso wichtig finde, ist dann zum Beispiel auch wieder das ganze Thema Lebensmittel, ne? Also das ganze Thema Kochen und so weiter. Also wir sind ja auch für kostenfreies Mittagessen, Kitas und Schulen würden das natürlich gerne verknüpfen.
Ich glaube, früher
mit Bildung in dem Bereich.
Hieß das nicht
Hauswirtschaftslehre? Ja, ich hatte das nicht. So? Und jetzt sieht man, was man davon hat.
Ja, also, ich glaube, das ist aber auch lange her, dass das gab, oder?
Naja, an verschiedenen Schulen gab es das noch. Ich glaube, die Gymnasien hatten das dann nicht, aber ich kenne das zumindest noch so, dass die Haupt- und Realschulen, die es ja bei uns dann damals gab, solche Sachen definitiv noch hatten. Und ich finde, das sind auch total wichtige und sinnvolle Fähigkeiten, die man da lernen kann.
Es wird auch immer wieder das Thema Medien, also das Fach Medien gefordert. Ja. Medienkunde finde ich tatsächlich, bin ich ein großer Verfechter davon, weil wir rennen hier gerade mit Hinblick auf KI ja vielleicht in ein paar Schwierigkeiten rein.
Und dann können auch die jungen Menschen, älteren Menschen dabei helfen, weil ich finde, da wird immer so der Fokus auf junge Menschen gelegt, aber auch gerade ältere Menschen, die vielleicht auch nicht mit dem Internet aufgewachsen sind, die gar nicht überblicken, welche krassen Entwicklungsschritte KI mittlerweile gemacht hat. Also da zähle ich mich sogar mit dazu. Auch ich bin immer wieder überrascht, was da alles möglich ist. Auch die brauchen eigentlich mehr Informationen. Die kriege ich nur nicht, weil die nicht mehr in der Schule sind.
Ich glaube, wir haben noch Zeit für einen Zettel.
Ich nochmal?
Ja. Gebe ich einfach mal weiter.
Ich habe immer das Bedürfnis, da einmal so rumzuwühlen wie beim Losen.
Das ist aber auch, glaube ich, gesund. Ich glaube, das ist so, wie wenn man auf Blätter treten möchte auf der Straße, dann will man das die so crunchen.
Belohnungspunkte für unauffälliges Verhalten als guter BürgerIn. ist nicht so ein ganz gutes Deutsch, aber macht ja nichts. Positives Verhalten in der Gemeinschaft fördern. Bürger könnten für Handlungen wie Müllentsorgung oder Unterstützung von Nachbarn Punkte sammeln. Diese Punkte könnten dann gegen Prämien, Rabatte oder Vergünstigungen in lokalen Geschäften eingetauscht werden. Ja, das lehne ich sehr ab, weil, also das hört sich natürlich immer erstmal ganz toll an, aber ich frage mich natürlich, wer bewertet das? Mhm. Wie sind diese Bewertungskriterien und wozu kann das führen? Zu welcher Willkür? Also ich finde, das hat sehr viel von einem Überwachungsstaat und da bin ich kein großer Fan von.
Und Ehrenamt hat ja auch irgendwie Ehre drin. So.
Ehrenamt unterstützen finde ich im Gegensatz dazu total wichtig. Also beispielsweise, dass die günstiger mit dem ÖPNV fahren können oder Tickets einfacher erstattet bekommen. Das ist ja auch immer bürokratischer Aufwand. Dass es da auch Anerkennung, Wertschätzung gibt. Vielleicht auch regelmäßig mal eine Feier für Ehrenamtler. Also ich habe auch mit vielen geredet. Die wollen ja auch gar nicht irgendwie sich da, die wollen ja gar kein Geld dafür oder sonst was, sondern einfach nur, dass ihnen das nicht noch so schwer gemacht wird. Ne? Dass sie auch unterstützt werden. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass irgendwie das THW, wo ja auch viel ehrenamtlich ist oder so, dass die ihre Ausrüstung teilweise selbst bezahlen müssen. Ne, da kommen wir wieder an diesen ganzen Bereich. Also das kann nicht sein.
Und es ist eine nette Anerkennung dazu, glaube ich, auch nochmal, dass man sich gesehen fühlt.
Ja, auf jeden Fall. Also ohne Ehrenamt würde hier wirklich so wenig laufen.
Wir kommen schon zum Schluss. Vielleicht mal ganz allgemein gefragt. Wie optimistisch blicken Sie aktuell in die Zukunft?
Mit Blick darauf, dass ich gerade sehe, wie viele Menschen, vor allem auch junge Menschen, vor allem auch Frauen, queere Personen sich politisieren, sich einbringen, sich aktivieren und eben sagen, wir lassen uns von diesem Rechtsruck keine Angst machen, sondern wir stellen da ein Bild einer solidarischen Gemeinschaft gegenüber, bin ich durchaus optimistischer, als man vielleicht vermutet, weil ich meine, wenn man jetzt die Weltlage sich anschaut, ja, auch da sitze ich abends oft da und bin frustriert, aber dann schaue ich mir eben wieder diese vielen Menschen an, die gerade ehrenamtlich aktiv sind, die sich engagieren und dann habe ich schon durchaus Hoffnung, dass die Menschen das hier noch retten werden.
Alle wollen regieren, wir wollen verändern. Den Slogan hat die Linke durch den Wahlkampf getragen. An welchem Punkt wollen Sie beides?
Wir wollen hauptsächlich verändern und wir sind bereit, das in Opposition und Regierung zu tun. Und da kommt es dann darauf an, welche Punkte wir durchsetzen können und welche nicht. Also das ist ja wie immer so, wenn Verhandlungen stattfinden, muss man schauen, was kann man durchsetzen, was nicht, was ist man bereit dafür zu akzeptieren. Und wir haben das in den Ländern schon bewiesen, dass wir das sehr gut können. Ich meine, Bodo Ramelow, unser Ministerpräsident, unser ehemaliger, ist ja jetzt auch Mitglied unserer Bundestagsfraktion, bald auch Bundestagsvizepräsident.
Der ist jetzt auch nicht der Linksextremste, ne?
Das muss man dazu
sagen.
Aber der vertritt unsere Position und zwar leidenschaftlich und vollumfänglich.
Außer bei Waffenlieferungen an die Ukraine.
Er hält sich da an das Parteiprogramm und hat seine eigene Meinung. Das ist sein gutes Recht und dafür kann er auch gerne werben.
Ist die Linke über die Jahre hinweg kompromissbereiter geworden?
Wir haben ein Programm, für das wir einstehen. Wir kämpfen vor allen Dingen für soziale Gerechtigkeit. Wir akzeptieren nicht, wenn diese Themen immer wieder unter den Tisch fallen und sind eben die, die da immer wieder den Fokus drauf setzen. Und das machen wir weiterhin. Und deswegen finde ich, das kompromissbereit ist so eine Frage. Also wir machen keine Kompromisse, wenn es darum geht, Menschen gegeneinander auszuspielen oder bei denen, die sowieso schon wenig haben, noch weiter zu kürzen oder die öffentliche Daseinsvorsorge zusammenzustreichen. Aber wir sind natürlich bereit, ins Gespräch zu gehen, um so viel wie möglich durchzusetzen.
Ein Spiel kennen Sie schon. Am Ende gehen wir hier mit einem Song raus. Welcher Song läuft momentan in Dauer-Rotation bei Ihnen?
Es ist immer noch Subway to Sally Postmortem. Das ist ein Album, das haben sie im Dezember rausgebracht und das ist so ein bisschen mein Wahlkampfsong gewesen, weil die da eben auch singen Totgesagte leben länger und das war für mich immer so die Motivation im Wahlkampf, weil ich liebe dieses Lied und ich freue mich auf das nächste Konzert von denen.
Die habe ich immer so ein bisschen unter Mittelaltermarkt abgespeichert.
Ja, die machen jetzt immer noch so Mittelalter-Rock und Mittelalter-Metal, also es ist deutlich härter geworden als vielleicht früher, aber ich mag beides total. Ich liebe ja Mittelalter-Metal, ja. Das ist die coolste Community in diesem ganzen Musikbereich, die es gibt, weil die sind so witzig, die sind so engagiert, die sind auch natürlich ganz stark gegen rechts aktiv, da gibt es auch richtig tolle Musik und von daher kann ich nur jedem empfehlen, sich da mal ein bisschen mehr reinzuhören.
Dann gehen wir damit raus. Vielen lieben Dank, dass Sie dabei waren.
Immer wieder gerne.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbowl im Auftrag von Funk.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Ja, ist total geil, du. Ey, ganz ehrlich, du Henkes Corner. Du. Ey, guck dir das an, das ist total geil, du.
Warte, ich muss einölen.
Ich bin Henke und in meiner Corner bekommt ihr geile Gäste und den besten Blick hinter die Kulissen von Popkultur und Social Media.
Ich hasse das so
ich
sehr,
hasse
das ist einfach nur peinlich.
Ich hasse es, es ist alles voll damit, alles ist
ja,
voll.
Ja, es ist auch nicht lustig, ja. Es ist einfach nicht lustig.
Mein Dad hat mich immer Mike Molto oder Zwerg Müsli genannt. Ich glaube, könnte ich die Zeit zurückdrehen, würde ich mich statt Zabex Mike Molto nennen.
Du Eumel. Du Schlawiner.
Eumel ist geil.
Aber das verwende ich dann, wenn, dann eher ironisch.
Ihr Ferkel.
Ja, überhaupt so tierische Begriffe finde ich ganz cool.
Komische Angewohnheiten.
Immer noch dieselben?
Ja, immer noch dieselben.
So, nee.
17 Tropfen auf der linken Schulter. Er hat gesagt, einseifen. Und ich sag dir ehrlich, Henke, trocken einseifen, da fühlst du dich wenig schon räudig. Das ist einfach das so ein Mechanismus, wo du dir als Mensch denkst, das, was ich hier gerade mache, ist falsch.
Also rein in die Käppichschule, Füße hoch und ab in die Henkes Corner. Auf YouTube, in den Mediatheken und überall, wo es Podcasts gibt.